Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Professor Dr. Mustafa Temmuz Olakçıoğlu. Du hast doch auch einen Titel, Mensch,
ja,
Junge.
Ja, mein Name, okay, Dr. Florian Nicolai. In Ordnung. Und wir laden euch heute wieder ein zu einem gemeinsamen räuberischen Espresso.
Genau, und die heutigen Hashtags lauten Hashtag Dissen, Hashtag LLM und Hashtag Herr Doktor.
Genau, also wir sind heute nicht eitler als sonst. Es hat heute einen Grund, dass wir den Titel mal vorangestellt haben. Denn wir wollen mal ein bisschen über Dissertation sprechen.
Ein bisschen Promo machen sozusagen.
Genau. Ja, bisschen, und lohnt sich das überhaupt?
Bisschen,
ja.
Promo für die Wissenschaft. Also Promo hier natürlich auch als Kürzel für die Promotionsordnungen der Universitäten. Und wir freuen uns schon auch ein bisschen auf diese Folge, weil wir hatten schon mal so eine ähnliche informative Folge gemacht über das Referendariat.
Ja, genau.
Und die schien ja ganz gut anzukommen. Und ja, deswegen heute so ein bisschen mal übers Promovieren, über die Dissertation, schwadronieren. Ich glaube, es ist wirklich auch so eine besondere Phase im Leben, die einen nochmals prägt.
Ja.
Ich sage es wirklich ganz bewusst, die hat mich in vielerlei Hinsicht, auch zwischenmenschlich sage ich jetzt mal, ja, nochmals verändert. Es war nicht immer einfach, um das jetzt mal direkt so ein bisschen zu emotionalisieren. Es war natürlich aber im Hinblick darauf, dass wir Juristen schon ein wenig Stress gewohnt sind, absehbar. Also man konnte sich gut, wie ich zumindest finde, psychologisch gut darauf vorbereiten, nach dem ersten Staatsexamen, das ja schon sehr viel Stress mit sich bringt in der Vorbereitungsphase. Und hier ist ja der Stress sozusagen über einen gewissen Zeitraum erstreckt. Also das ist nicht so wie dass wir sagen, wir haben jetzt 6 Monate und da bereiten wir uns auf das Examen vor, sondern wir haben über 2 bis 3 Jahre Stress und das zieht sich dann so ein bisschen. Aber es ist ein anderer Stress.
Also ich wollte gerade sagen, ich habe den Stress anders und positiver wahrgenommen. Mhm. Also sicher irgendwann, gerade in der Endphase, wenn man sich dann selbst auch ein Datum gesetzt und gesagt, jetzt will ich abgeben, dann hat das sicherlich auch was Stressiges, wo man dann sagt, oh, jetzt sehe ich jeden Morgen den Haaransatz einen halben Millimeter nach hinten rutschen. Aber vorher ist es eher, dass man viel besser seinem Plan entlang arbeiten kann. Also man macht sich einen Plan, arbeitet den ab und sieht, und das ist schon anders als beim Examen, sieht halt sofort, wenn ein Kapitel fertig ist, wenn man da vielleicht dann mal mit jemandem drüber spricht und den Eindruck hat, naja, das geht in eine gute Richtung, dann kriegt man sofort so ein bisschen das Gefühl, jetzt habe ich was geschafft. Und in der Examensvorbereitung hatte ich immer das Gefühl, egal wie viel ich gemacht habe, also eigentlich bin ich nicht wirklich einen Schritt weiter, weil man kann zwar was abhaken, aber man weiß halt immer noch nicht, habe ich jetzt eigentlich was erledigt von dieser Prüfung, die da auf mich zukommt.
100%. Das ist sozusagen ein ganz, ganz positiver Part. Man kann es besser planen, man kann es insgesamt besser in den Tagesablauf integrieren. Man hat auch eine gewisse Befreiung durch Abwechslung, je nachdem, was man nebenher noch eben so macht. Ob man jetzt sagt, da kommen wir gleich zu der Frage, wie man es macht und warum man es macht und so weiter. Man macht es praktisch neben dem Beruf schon oder man macht es dann sozusagen zwischen dem ersten und zweiten und bereitet sich dann schon auf einen akademischen Weg vor. Jedenfalls ist es wirklich so, ich habe das auch so gehandelt, dass ich gesagt habe, eigentlich schreibe ich mehrere Seminararbeiten und wenn ich jetzt an unsere Seminararbeiten an der FAU etwa denke, dann waren das ja immer so 100.000 Zeichen oder so.
Mittlerweile sind es weniger, aber es waren 100.000.
Genau, ja. Und es waren dann irgendwie in 4 Wochen. Wenn man das dann so ein bisschen gnädiger aufteilt und sagt, in 6 Wochen will ich dann auch zu der gleichen Zeichenzahl oder so kommen, das wird nicht immer funktionieren, um Gottes Willen. Und da will ich auch niemanden stressen, der jetzt gerade darüber sitzt.
Ja, und die Tiefenrecherche ist auch immer ein bisschen anders, ne?
Ja. Genau, und es kann ja auch durchaus sein, dass es mal eine Phase gibt, da ist man voll im Flow und dann schreibt man mal einen Monat 200.000 Zeichen und dann ist man wieder voll im Lesefluss und genau, aber das geht jetzt schon sozusagen
in die Ausarbeitung. Das fand ich immer auch sehr, sehr interessant, weil es dann mal 2, 3 Wochen gab, wo man den Eindruck hatte, man hat nichts geschafft, aber dann gab es 4, 5 Tage, an denen man eigentlich von morgens bis abends, habe ich dann runtergeschrieben und habe gemerkt, das sind jetzt die Früchte auch der letzten 2 Wochen. Also
100%.
Man schreibt nicht immer jeden Tag 5000 Zeichen, sondern das kanalisiert sich und irgendwo katalysiert sich vielleicht durch irgendwas dann geht wie so eine Art Schleuse auf und dann rutscht es alles raus und dann fließt es auch und man denkt, wo kommt das denn jetzt her? Aber das kommt ja nicht von irgendwo, sondern man hat ja darauf hingearbeitet, ne?
Genau. Warum hast du es eigentlich gemacht? Das wäre so die erste, das ist ja der erste Schritt eigentlich, wenn man dann das erste Staatsexamen in der Tasche hat und die Möglichkeit ergibt sich und man ist einigermaßen da auch schreibaffin. Ich will nicht gleich sagen wissenschaftsaffin, aber man mag es irgendwie, seine Gedanken auch aufs Papier zu bringen. Was war bei dir so der...
Also ich habe immer schon so ein bisschen damit geliebäugelt, dass vielleicht eine wissenschaftliche Karriere was für mich wäre. Also den Gedanken hatte ich relativ früh und dann ist es natürlich die absolute Grundvoraussetzung und dann kann man damit auch noch so ein bisschen testen, will ich das wirklich oder nicht, weil man da jetzt zum ersten Mal, selbst wenn man vorher jetzt schon studentische Hilfskraft war oder so, zum ersten Mal so richtig da reinkommt. Und zum anderen dachte ich mir, selbst wenn es nicht auf eine wissenschaftliche Karriere hinausläuft, dann bin ich danach noch so lange in dem anderen Job, dass ich mir durchaus erlauben kann, jetzt auch noch mal 2-3 Jahre das Unileben mitzunehmen, Lehre zu machen, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und eben zu schreiben, mich in einem Thema zu vergraben. Ich habe das in Hausarbeit noch immer gemocht, wenn man irgendeine Fragestellung erkannt hat und um die Lösung zu finden, hat man einfach viel, viel recherchiert und irgendwann gab es so einen Aha-Moment, wo man gesagt hat, ha, das ist genau das, was ich suche. Und diese Momente wollte ich mir dadurch auch ein bisschen schaffen. Und die kriegt man auch in der DIS.
100%. Und man kann tatsächlich auch insofern in diesem Thema aufgehen, wenn man eben merkt, da sind auch andere gegebenenfalls interessiert, die haben aber eben auch nicht die Zeit dafür und dann fragen sie auch einen. Ne? Mhm. Also wie ist das? Ja. Ist das auch bei dir ein Thema? Greifst du auch dieses und jenes Problem auf? In der Praxis ist ja dies und jenes besonders problematisch und das stärkt auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl und auch, ich will mal sagen, so die Vorstellung, dass man das Recht oder auch ganz bei ganz konkreten Rechtsfragen auch ein bisschen so mit beeinflussen, mit prägen kann, das ist schon ein tolles Gefühl. Wenn ich meine jetzt, ich bin ja in der komfortablen Position oder manche würden auch sagen, das ist nicht immer komfortabel, Dissertationen oder eben Promovierende zu betreuen. Meine erste Frage ist aber auch immer diese. Also ich frage immer erstmal, worum geht es Ihnen gerade jetzt bei dem Doktor? Ist es mehr sozusagen ja der akademische Weg? Will man, wie du es gesagt hast, dass sich schon zumindest mal offen halten und schauen, wie geht es weiter? Gehe ich hierin auf? Ich meine, bei dir, jedenfalls nach meiner Einschätzung, sieht es ja so aus, nachdem du ja nicht nur promoviert hast, sondern eben auch viel nebenher schon publiziert hast auch die Zeit, in der man das dann, wenn sich's nicht zu lange hinzieht, ne, wenn man wirklich auch Spaß dran hat, dann geht das ja auch ein Ticken schneller. Und es ist ja auch umfangreich geworden, ja, mit einem gewissen Tiefgang. Ich meine, es gibt natürlich auch Personen, die sagen, naja, so ein Doktor, das hat immer noch, der hat immer noch hohes Ansehen, trotz Plagiatsaffären etc. Ich weiß jedenfalls, dass es immer noch so ist, dass man ein höheres Einstiegsgehalt hat, laut diverser Erhebungen zumindest, gerade in Großkanzleien. Es sind auch noch nicht so viele, also immer noch nicht so viele. Also das wird auch in Deutschland jedenfalls noch nicht irgendwie so hinterhergeworfen. Ja? Wir haben immer noch relativ strenge Promotionsordnung. Und ich weiß aus unseren Promotionsausschüssen, die sind da auch, die Kolleginnen und Kollegen, wie ich finde, auch ganz erstmal zu Recht streng. Die schauen sich das an, ob der jeweilige Kandidat die jeweiligen Voraussetzungen mitbringt. Also insofern ist das schon noch sozusagen im Hinblick auf, kann eine Person bestimmte Probleme besonders irgendwie vertieft angehen, rechtlich aus allen Perspektiven beleuchten, also etwas, was das auch dann belegt, also insofern ein Qualitätsmerkmal. Wenn man es aber so angeht, ist es schon so, dass es heißt oder dass ich mich dann frage, ist es dann dieser Karrieredoktor, also geht es einem wirklich um den Titel? Bei uns in der Familie war das erstmal so. Echt, also für meinen Vater war das natürlich ein großes Ding. Und er macht das heute noch, er schimpft mich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt inzwischen sogar schon Professor bin, wenn ich den Titel nicht benutzt habe. Ja, ich bin das ist ja so eine Regelung gewesen, die wird ja jetzt auch abgeschafft. Ja. Ich habe das in meinem Pass noch stehen.
Ja, tatsächlich.
Mach's noch, nimm's noch mit.
Vielleicht mache ich's noch, bevor es dann, weil es soll ja drin bleiben, aber dann auf der Rückseite. Ne?
Ja, genau, nimm's noch mit, solange es geht.
Ja.
Genau, also das ist sozusagen... das ist sozusagen die eine Seite, also macht man so aus dem Blickwinkel irgendwie Karriere-Push. Da stellt sich dann wirklich die Frage, muss es dann Doktor sein oder genügt nicht für bestimmte Kanzleien auch der LLM? Dazu kommen wir
gleich. Da müssen wir unbedingt drüber reden, weil genügen, das impliziert schon so eine gewisse Wertung. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen.
Vollkommen zu Recht, also deswegen müssen wir drüber reden. Oder eben will ich tatsächlich das akademisch angehen und jetzt ergeben sich aber bei dieser Entscheidung schon ganz, ganz wesentliche, ich will mal sagen, auch Vorentscheidungen, ja, vielleicht im Hinblick sogar auf den Gegenstand der Dissertation. Ja. Also was ich damit andeuten will, ist, wenn man sich mit einem, es muss nicht gleich ein Rite sein, ja, aber wenn man sich eben mit einem Cum Laude oder einem Magna Cum dann begnügt, weil man eben sagt, mir kommt es dann gar nicht mehr auf den akademischen Weg, ja, an, und ich brauche dann nicht irgendwie in irgendwelchen Berufungskommissionen unbedingt ein Summa Cum Laude, um mich abzuheben, dann ist es natürlich auch bei der Themenwahl und dann auch beim Umfang habe ich vielleicht einen ganz, und auch beim Zeitplan, ja, was die Flexibilität angeht, ein ganz anderes Betreuungsverhältnis und auch dann aus der Sicht des Promovierenden eine ganz andere Situation, als wenn ich eben sage, ich frage meinen Schüler oder auch den Kandidaten, ja, wollen Sie denn, können Sie sich vorstellen, wissenschaftlich zu arbeiten? Ja, ich will das. Ne, dann betreue ich den auch ganz anders. Das ist ein ganz wichtiges Thema
übrigens. Ja, und es gibt ja auch so gewisse Themen, wo man zum Teil hinter vorgehaltener Hand, zum Teil aber auch relativ offen sagen würde, da ist einfach vielleicht nicht mehr drin. Also für ein Summa-Thema muss Möglichkeit bestehen, eine gewisse dogmatische Tiefe vielleicht auch zu. Also ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal so sagen kann, aber es wird zumindest so pauschal gesagt. Und darüber sollte man sich natürlich im Klaren sein, ne? Und offen drüber sprechen mit dem Betreuer oder der Betreuerin.
Genau. Also das ist sozusagen schon so ein bisschen der erste Schritt, den man gehen muss. Zumal, das ist ja auch okay, wenn man das eben so als Karrieredoktor oder eben, will mal sagen, das ist dann schon, klingt ja wie gesagt negativ konnotiert, aber nicht als Doktor, bei dem man auch zusätzlich plant, um wirklich wissenschaftlich irgendwie einen neuen Benchmark, beziehungsweise wie nennt man das, eine neue Messlatte sozusagen legen. Darum geht es einem nicht. Das muss von Anfang an, oder wie ich finde, sollte von Anfang an dann auch mit dem jeweiligen Doktorvater oder Doktormutter diskutiert beziehungsweise besprochen werden. Wir waren gerade beim Thema LLM.
Ja.
Ich finde nicht, dass das in einem Exklusivitätsverhältnis steht.
Zum einen das nicht, und zum anderen glaube ich, dass es Konstellationen gibt, in denen der LLM einem vielleicht sogar mehr bringt als der Doktor. Also sicherlich wird in der breiten Bevölkerung, wenn man sich vorstellt mit Herr Doktor oder Frau Doktor sowieso, dann wird das erstmal, oh ja, ne? Aber wenn man diesen LLM hat und der ist zum Beispiel, was weiß ich, im Arzthaftungsrecht, Schwerpunkt Patientenrechte oder so, und geht dann in eine entsprechende Kanzlei, die das macht, dann wird das wahrscheinlich mehr wert sein, als wenn man einen Doktortitel im Staatsorganisationsrecht hat. Also nicht, dass Doktortitel im Staatsorganisationsrecht, also Doktorarbeiten aus dem Staatsorganisationsrecht weniger wert sind, aber in eben dieser Kanzlei ist der LLM sicherlich mehr wert und bringt einen vielleicht auch weiter. Deswegen muss man da sich wirklich Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich? Vielleicht will man es auch machen, um mal Auslandserfahrung zu sammeln.
Ich wollte es gerade sagen, du hast jetzt gerade zwei verschiedene Typen wiederum von LLM angesprochen. Es gibt ja diese Inhalts-LLM, Medienrecht, Medizinrecht, Wirtschaftsstrafrecht sogar, haben sie jetzt, glaube ich, wieder eingestellt. In Osnabrück gab es diesen Wirtschaftsstrafrecht.
Gibt es den nicht mehr?
LLM, den gibt es leider nicht mehr. Ja. Nein. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Inhalts-LLMs. Wir haben ja hier für Digitalisierung des Rechts und Informationstechnologie. Also das ist natürlich das eine. Ich hatte tatsächlich erstmal den klassischen Auslands-LLM vor Augen und ich persönlich bereue es wirklich, das nicht gemacht zu haben. Das liegt aber daran eher, dass ich ein Mensch bin, der gerne reist. Und ich habe immer gesehen, dass mir das irgendwie nochmal die Augen geöffnet hat, den Horizont erweitert hat. Wir hatten es ja schon mal gesagt, hier auch im Podcast, wenn es geht, irgendwie in der Zeit des Studiums möglichst viel zu reisen, auch innerhalb von Deutschland, aber auch, wenn sich eben diese Möglichkeit ergeben sollte, vielleicht auch mit Hilfe eines Stipendiums, dann sollte man wirklich diese Möglichkeit vielleicht in Anspruch nehmen, solch eines LLMs, vielleicht in den USA oder wo auch immer, in Afrika, also Australien und
so weiter. Ich hatte das große Glück, dass ich in dem Projekt, in dem ich promoviert habe, ins Ausland gehen konnte. Ich war dann 3 Monate oder etwas mehr als 3 Monate Gastwissenschaftler an der Universität Stockholm. Und da sind auch Verbindungen gewachsen. Also ich bin da immer noch 1-2 Mal im Jahr halt da eine Gastvorlesung und tausche mich mit den Leuten aus. Und also gerade, ich meine, mein Thema war nun was relativ modernes Cyberkriminalität und da stellen sich Fragen auch in anderen Rechtsordnungen und da kann man dann natürlich auch sich mit den Leuten austauschen und da, das ist total spannend. Natürlich ist es eine tolle Erfahrung, mal im Ausland zu leben. Ne?
Wir haben, also ich habe jetzt beispielsweise auch einen Doktoranden, der zugleich ein LLM in San Francisco gemacht hat. Das wäre eine schöne Idee, eigentlich ihn mal hier im Podcast einzuladen.
Ja, der soll mal erzählen.
Oder auch ja, irgendjemand, der da ein LLM gemacht hat von den Kolleginnen und Kollegen und da nochmal vielleicht eine Extra-Folge zum Thema LLM zu machen. Kommen wir nochmal zurück zu unserem heutigen Thema, nämlich zur Doktorarbeit.
Ja.
Ich meine, bei mir hatte es noch zusätzlich den Vorteil, dass ich natürlich sagen konnte, oder dass viele meiner Verwandten dachten, okay, der hat jetzt Jura fertig, jetzt macht er auch noch Medizin.
Ja, Herr Doktor.
Ja. Das war sozusagen. Nee, aber ich musste das dann immer erklären, ne, weil die dachte, solange ich an der Uni bin, studiere ich noch.
Ja.
Ne, also die denken immer noch, dass ich eigentlich das, das Thema hatten wir
ja schon. Ja, das hatten wir schon mal. Da gibt es, das ist manchmal so. Das ist, es ist tatsächlich manchmal schwer zu erklären, was man dann eigentlich macht. Ne? Ja, ich sag immer so ein bisschen, wie Lehrer, aber an der Uni. Ne? Das trifft jetzt auf dich als Professor schon mehr zu, wenn man gerade den akademischen Weg einschlägt, aber geht das so ein bisschen in die Richtung.
Doch, ne? Ich würde auch schon als sagen, als Übungsleiter, AG-Leiter und die ganzen Vorlesungen, die man da macht, kann man das da auch schon sagen. Kurze Frage jetzt wieder, wenn wir zur Organisation und zur Entscheidung. Also nachdem wir uns jetzt entschieden haben, wir machen entweder diesen, wirklich, wir machen das sozusagen aus dem akademischen Impetus heraus, wir wollen da irgendwie forschen oder wir machen das eben, weil wir irgendwie diesen Doktortitel haben wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Man muss es nicht abfällig Karriere-Doktor nennen. Dann stellt sich trotzdem für jeden von uns die Frage, wann?
Mhm.
Und ich glaube, das wurde hier relativ schon oft gefragt von potenziellen Kandidatinnen, die dann gefragt haben, na, ich habe das erste Staatsexamen jetzt in der Tasche, eigentlich könnte ich doch jetzt eine Pause einlegen und Pause im Sinne von Pause von dem juristischen Allgemeinbetrieb und gehe jetzt sozusagen direkt in den Promotionsbetrieb über. Oder sollte ich nicht lieber alles erstmal abschließen? Das Coole ist, ich weiß, dass du es anders gemacht hast als ich.
Richtig, deswegen können wir jetzt beide Perspektiven jetzt.
Genau. Also ich habe da wirklich Schwierigkeiten, da eine befriedigende Antwort dann für den jeweiligen Anfragenden zu geben. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Typsache. Das
glaube ich auch, ja.
Und es kommt noch dazu, wenn ich das jetzt selbstkritisch nochmal reflektieren würde und zurückblicken würde, das große Problem ist, man ist natürlich erschöpft, ne? Und man hat das ganze Tohuwabohu hat man jetzt mit dem ganzen Staatsexamen hinter sich und man ist wirklich froh, vor allem wenn man dann auch schon als Stutthakan im Lehrstuhl tätig war und jetzt hat man vielleicht sogar eine Dreiviertel- und eine volle Stelle verdient, also auch für die Zeit dann, ne, in der man sich befindet, in der Lebensphase, gutes Geld. Und jetzt ist man erstmal auch befreit von allen denkbaren Verpflichtungen, insofern man irgendwie sagt, man muss eben potenziell in die A gehen, man muss weiterhin lernen, man muss wieder 2 Jahre sich auf eine bestimmte Prüfung vorbereiten. Also man ist komplett erstmal in der Hinsicht free. Auf der anderen Seite, man wird rausgerissen. Und vor allem
gewöhnt man sich. Ja, man gewöhnt sich an diese Freiheit und man muss dann, also ich denke mal, du wirst die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so easy war, dann wieder in dieses recht verschulte Referendarsystem zu kommen. Ne?
Ja. Es war schlimm. Ich meine, es finden ja Leute so schon generell schlimm, nachdem sie sozusagen nach dem ersten, man muss ja auch eins sagen, von den Abläufen her ist ja sogar das erste, das Referendarsexamen, also die Vorbereitung aufs Referendarsexamen, ticken sogar freier ne, als das zweite, weil wir beim zweiten Jahr die ganz normalen praktischen Verpflichtungen, sag ich mal, in der Station haben und darüber hinaus sind die AGen ja auch terminlich gebunden und man hat eine eigene Anwesenheitspflicht.
Ja.
Also es ist wirklich schulisch partiell, da haben wir uns ja schon drüber aufgelegt
also
in der Folge. Und da dann zu sagen, wow, ich hatte jetzt 2 Jahre, 3 Jahre die ultimative Freiheit und jetzt kehre ich sozusagen dahin zurück und dann trifft man ja auch noch die Leute, denen man zwischenzeitlich ja irgendwie in PÜen oder in AGen,
den man selber vielleicht was beigebracht hat. Ich meine, da kann man dann über dieses Stöckchen kann man dann natürlich mit dem Doktortitel springen.
Ja.
Also stelle ich mir vor. Was ich mir auch schwierig vorstelle, weil du gerade schon gesagt hast, wenn man vielleicht eine relativ komfortable Stellensituation hat, ne, dann geht die Einkommenskurve einmal hoch und dann wird sie mit dem Referendariat wieder einplumpsen. Ob man das jetzt rumdreht, das macht natürlich unterm Strich nicht mehr oder weniger Geld aus, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist zu sagen, jetzt geht das hoch, man gewöhnt sich vielleicht einen anderen Lebensstandard an, vor allem auch, wenn man dann vielleicht sagt, jetzt ist es das erste Mal seit dem Studium oder das erste Mal in meinem Leben dann, dass ich richtig ein Einkommen habe. Und dann geht es, man verdient jetzt als Referendar vielleicht nicht ganz schlecht, aber es ist sicherlich weniger, als wenn man eine Dreiviertelstelle an der Uni hat oder vielleicht eine volle. Andererseits wird man wieder sagen müssen, wer hat schon die Freiheit, mit einer Dreiviertelstelle oder vollen Stelle zu promovieren. Bei mir hat das aus diesem Förderprojekt der DFG sich ergeben, aber die meisten Leute haben vielleicht eine halbe Stelle, ne? Und dann ist der Sprung nicht so groß, also hinunter von erst promovieren und dann zurück ins Ref.
Also ich sehe jetzt auch tatsächlich nicht so viele Vorteile meines Wegs. Also bis auf diesen Umstand, dass man erstmal vielleicht sagt, man hat wirklich eine anstrengende Phase hinter sich. Man kann relativ früh vielleicht auch innerhalb der Wissenschaft connecten. Also wenn man ganz sicher weiß, man wird diesen Weg gehen. Also in Anbetracht dessen, wo ich jetzt heute bin, zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive, hat es mir auch nicht geschadet. Ja, also es lief alles gut, aber es war keine einfache Zeit. Man ist dann erstmal im wissenschaftlichen Betrieb drin, das muss man sagen. Ein Vorteil, das muss ich tatsächlich betonen. Ich war im zweiten Staatsexamen fast genauso gut wie im ersten Staatsexamen. Passagenweise hatte ich aber eben das Gefühl, Dinge einfacher zu formulieren. Also ich glaube, was hilfreich sein kann, ist, dass man lernt, vielleicht auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, der ne, dadurch herrührt, dass man da irgendwie 2 Jahre lang nichts anderes gemacht hat, außer zu forschen und sich vertieft mit rechtlichen Fragen auseinanderzusetzen, dass man ein bisschen selbstbewusster ins Examen hineingeht, dass man eben geübt ist, auch kreativ zu schreiben. Also gerade in den Konstellationen, es gab wirklich ganz aberwitzige 2 Klausuren, da hätte ich wahrscheinlich, so wenn mir so diese Übung gefehlt hätte, da mir was aus den Fingern zu saugen oder einfach auch mal was kreativ zusammenzustellen, vielleicht wäre diese Klausur nicht so gut gelaufen. Das ist der einzige Vorteil, den ich mir vorstellen kann, dass man wirklich geübt ist, kreativ zu schreiben, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat, aber das war's auch schon. Deswegen glaube ich, wenn ich heute das den Leuten empfehle und wenn mich Leute das heute fragen, ich sag, bringen Sie es hinter sich, das Zweite wollen Sie sowieso machen, bleiben Sie noch in diesem Vibe sozusagen, die Sachen sind noch frisch. Natürlich, wir wissen auch ganz genau, dass das sozusagen das Zweite mit dem Ersten kaum auch von den Inhalten her, ne, also wie tief man da in eine bestimmte Rechtsfrage reingeht, vergleichbar ist. Aber eins muss man doch sagen, ich meine, wenn ich mal beispielsweise daran denke, diese Zeit dazwischen, die hatte dann schon auch vor allem im Zivilrecht und auch im öffentlichen Recht zur Folge, dass da auch einfach neue Gesetze zwischenzeitlich eingefügt wurden und auch ganz, ganz Standardrechtsprechung schon so etabliert war, ne, dass man damit rechnen musste, dass das abgefragt wird. Und das sind so Sachen,
ehrlich sagen, ich würde es nicht nochmal anders machen, als ich es gemacht habe. Also ich habe es nach dem zweiten gemacht. Man muss vielleicht auch manchmal die Gelegenheit beim Schopf packen. Ich hatte jetzt das große Glück, dass dieses Projekt begonnen hat, direkt nach meinem zweiten Examen, ich mich darauf bewerben konnte und das Glück hatte, da genommen zu werden. Wenn man jetzt zwischenzeitlich wenn man weiß, man will auf jeden Fall promovieren, hat zwischenzeitlich eine super Gelegenheit, da ist gerade eine Stelle frei, vielleicht da, wo man unbedingt sagt, das möchte ich, dass das mein Doktorvater, meine Doktormutter ist, dann kann das nochmal damit reinspielen. Aber für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich möchte promovieren, aber erst, wenn ich fertig bin, in Anführungsstrichen. Und ich hätte mich, wenn ich zwischen ersten und zweiten promoviert hätte, nicht fertig gefühlt. Ich hätte mich die ganze Zeit getrieben gefühlt von dem Gedanken, da wartet noch dieses zweite Examen, da wartet nochmal ein kompletter Moduswechsel von der freien Wissenschaft zurück in die Vorbereitung für ein Staatsexamen. Und ich hätte dann auch Angst gehabt, Dinge rauszuzögern, um bloß nicht wieder ins Ref zu müssen oder um bloß nicht, also damit man noch ein bisschen Gnadenfrist hat. Gleichzeitig glaube ich, dass man da sehr, sehr viel vergisst. Also ich hätte dann auch wirklich mir Sorgen gemacht, dass ich so viele Grundlagen dann einfach, dass die so ein bisschen grauer werden in den Erinnerungen.
Das ist tatsächlich also wirklich nicht so.
Ist nicht
also
so?
Das würde ich sagen, das ist so ein Punkt, da habe ich, das ist wie beim, ne, so blöd es jetzt klingt, wie beim Fahrradfahren. Also ganz, ganz generelle Dinge, also wie prüfe ich einen Schadensersatzanspruch, ne, was unterscheidet Schadensersatz statt und neben der Leistung oder Anfechtungsklage, Verpflichtungsklage und sowas, die Dinge bleiben mir glücklicherweise. Ja. Ich habe das Gefühl immer wieder, wenn wir dann irgendwie in der mündlichen Examen Prüfung sitzen, ja, und die Kolleginnen und Kollegen fragen dann irgendwie öffentliches Recht oder, ja, Zivilrecht ab, und ich freue mich dann, dass, ja, ich
jedes, wenn Mal, du nochmal überprüfen kannst, ob du noch weißt.
Genau. Dann blätter ich auch immer mit im Habersack, ja, fleißig, und dann bin ich immer ganz stolz, wenn wir dann die anschließenden Besprechungen, ja, haben. Also so ist es nicht. Also man vergisst nicht so viel, aber eben die Änderungen, ne? Ja. Das
also,
ist
schon allein schon, also, ein Punkt. Ja. Für mich war das so auf jeden Fall richtig, und ich sehe es auch so ein bisschen in meinem Umfeld, dass dann doch Leute gibt, die zögern es dann nochmal ein bisschen raus und haben dann vielleicht auch so ein bisschen Angst, dass dann jetzt der Wechsel bevorsteht, und dann werden manchmal so Überlegungen auch laut so, naja, soll ich jetzt das Ref überhaupt noch machen? Einfach aus dieser, vielleicht auch aus dieser, ja, man ist gerade in einer komfortablen Situation und hat dann vielleicht Angst, sich da wieder reinzustürzen. Und deswegen für mich war das auf jeden Fall der richtige Weg. Aber wenn jemand sagt, er braucht zwischendrin eine Pause, ich bin dann eher so, dass ich sage, so, jetzt durchziehen. Das ist was ich sonst als belastenden Task noch in meinem Kopf habe, und den muss ich jetzt angehen, der muss erledigt sein, und dann kann ich mich völlig frei dem widmen, was als nächster Step dann kommt. Aber da ist vielleicht auch jeder anders, ne? Und es gibt, ich habe den Eindruck, es werden immer mehr die zwischen ersten und zweiten promovieren. Und manche sagen dann kann ich nach dem zweiten sofort richtig durchstarten. Und wenn man sich das so vorstellt, warum denn nicht?
Ne? Ja, wenn man es auch das wieder, ne, wenn man eben sagt, man will eben richtig, ja, durchstarten, im Sinne von, man geht dann halt direkt mit dem Doktor in die Großkanzlei oder so, das mag so sein, aber ich glaube, gerade in meinem Fall da, wenn, ja, man dann ohnehin in der Uni bleibt, gut. Aber das dürfte jetzt geklärt sein, dass, ja, wir eher zur Lösung erstes, ja, und zweites, ja, Staatsexamen und danach dann vielleicht die Promotion angehen. Jetzt hast du gesagt Next Step, eigentlich gibt es ein First Step, ne? Mhm. Denn der First Step wäre ja dann erstmal zu schauen, kann ich, beziehungsweise, ja, darf ich überhaupt. Das ist, ja, natürlich manchmal ärgerlich für diejenigen, die das gerne machen würden, aber es hat dann vielleicht aufgrund, ja, von 0,5 Punkten nicht gereicht, aber irgendwo muss dann natürlich auch vielleicht eine Grenze gesetzt werden. Ich weiß nicht, wie du zu dieser Grenze stehst. Müssen wir jetzt hier rechtspolitisch nicht unbedingt, ja, ausfechten?
Ich finde, es gibt, also klar muss es diese Grenze irgendwo geben. Die ziehen ja die Unis auch sehr unterschiedlich. Ich finde immer, dass es gut ist, wenn man irgendwo eine Möglichkeit hat zu sagen, da hat vielleicht jemand im Examen, war vielleicht ein bisschen schlechter, als wir jetzt hier uns vorgestellt hätten, aber er hat auf anderem Wege gezeigt, er oder sie, dass wissenschaftliches Arbeiten irgendwie doch ein Talent ist. Und wenn man das so ein bisschen als Scharnier offen lässt und sich dann Leute nicht vergrault, nur weil sie jetzt 0,2 Punkte weniger haben, dann finde ich, ist das in Ordnung, weil dann lässt man da eine Hintertür offen und sagt, okay, die haben aber gezeigt, die können wissenschaftlich arbeiten.
Ja, und diese Hintertürchen und auch, sag ich mal, Scharniere, die lassen sich den jeweiligen Promotionsordnungen der Universitäten entnehmen. Die sind aber äußerst, oder nicht äußerst, aber wirklich schon zum Teil, und zwar nicht nur vom Bundesland zu Bundesland, sondern eben von Promotionsordnung zu Promotionsordnung, ja, unterschiedlich ausgestaltet.
Jede Uni macht das ein bisschen anders.
Genau, ne? Ja. Also es gibt zwar so ein paar Standards, sage ich mal, nämlich etwa, wenn man das VB hat, das ist voll befriedigend, dass es dann regelmäßig kein Problem ist zu promovieren.
Im Staatsteil zumindest.
Im Staatsteil. Ne? Ja. Und dann ist es letztlich so, dass es dann, je nachdem, manchmal kommt es dann doch auf die Gesamtnote an, oder wenn ich praktisch in der Gesamtnote auch drüber bin, dann ist das, ja, so eine Art Kompensationsmechanismus. Es gibt die Möglichkeiten, Seminararbeiten oder mit Seminararbeiten auszugleichen. Manche Universitäten, so ist es beispielsweise auch jetzt an der UDS, die wollen, dass man dann auch als Promotionsstudent eingeschrieben ist, weil, ja, so eine gewisse örtliche, mhm, Nähe dann auch noch zur, mhm, jeweiligen Universität herstellen wollen. Also das jetzt hier, die einzelnen Promotionsordnungen durchzuarbeiten, kann natürlich nicht Sinn sein. Es gibt da zahlreiche auf Homepages beziehungsweise im Internet, wenn man da mal googelt, entweder man googelt sich dann eben durch die entsprechenden Promotionsordnungen, wenn man denkt, dass es dann vielleicht nach der eigenen Promotionsordnung nicht reicht, aber wirklich davon träumt und denkt, es könnte eben sein, dann lohnt es sich vielleicht mal da reinzugucken. Aber da muss man natürlich auch sagen, gerade wenn man dann noch nicht in frühen Jahren schon die Verbindung zu dem jeweiligen Doktorvater hat und dann als Fremdkörper sozusagen an einer bestimmten Uni anklopft.
Ja, dann kann das schwierig sein.
Dann kann das schwierig, ja, sein. Also ich bin zwar schon bemüht, da nicht irgendwie per se Leute abzublocken, die von außen kommen, aber zum einen ist es nicht immer gern gesehen, weil auch die Kolleginnen und Kollegen da sehr streng sind und sagen, naja, wollen wir nicht lieber die Leute von unserer Universität irgendwie erstmal wissenschaftlich fördern und so weiter? Und hat man dann überhaupt genug Kapazitäten? Ne? Also das ist nicht immer einfach. Und
also ich bekomme schon viel mit, dass bei uns auch viel extern promoviert wird. Extern hauptsächlich auch im Sinne von ohne Lehrstuhlstelle. Mhm. Aber das führt natürlich zum nächsten Problem. Also selbst wenn jetzt jemand aus dem tiefsten Süden Deutschlands sagt, er möchte dann an einer norddeutschen Uni promovieren und findet einen Doktorvater, der ihn betreut, was ich das ist ja nicht ausgeschlossen, ne? Dann, also das ist vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber das Problem wird dann zumindest sein, wenn wir uns die Frage stellen, wie finanziert man sich denn während der Doktorarbeit, dann wird es wahrscheinlich schon eher so sein, dass jemand, der sich extern, der überhaupt keine Verbindung bisher zum Institut hat, dass der sich vielleicht schwerer tun wird, dann eine freie Stelle auch zu finden, wo man sagt, er kann dann als Lehrstuhlmitarbeiter oder Lehrstuhlmitarbeiterin promovieren. Ne? Mhm. Also es bleibt dann vielleicht, also das ist natürlich nicht gesagt, aber ich würde sagen, dass es eine Wahrscheinlichkeit ist, die eher dafür spricht. Ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Wenn man normal die Stellen ausschreibt, dann ist es natürlich, also wenn eine ausgeschriebene Stelle existiert, dann ist es natürlich eine gewisse Chancengleichheit da. Ne?
Also ich denke mal zumindest, dass sich dieses Problem nicht bei denjenigen stellt, die das vielleicht berufsbegleitend machen. Die haben ja dann sowieso praktisch diese Möglichkeit. Ja. Das hat mich gerade getriggert mit den Möglichkeiten und mit der Finanzierung und so weiter. Ich habe teilweise auch, also jetzt hier zwei, beispielsweise externe Promovierende, die eine Person ist in der Justiz tätig, die andere Person ist als Rechtsanwalt tätig. Da muss man natürlich eine gewisse Flexibilität im Hinblick auf die Arbeitszeiten und dann auch im Hinblick auf die Abgabephasen und sowas mitbringen. Aber da stellt sich wenigstens dieses Problem letztlich mit der Finanzierung nicht. Denn man kann natürlich nicht jedem, der da irgendwie an der Tür klopft, da irgendwie noch eine zusätzliche halbe Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter anbieten.
Klar. Ne? Aber also ich habe auch einen sehr guten Freund, der das berufsbegleitend macht und der in einer großen Kanzlei ist, in einer internationalen Kanzlei, und der dann gesagt hat, also er hat sich da jetzt ein Jahr ungefähr da reingearbeitet in das Kanzleileben und hat dann gefragt und gesagt, nein, wir unterstützen das auf jeden Fall, du kannst jetzt für eine bestimmte Zeit mal die Stunden reduzieren, und der ist dann 3 Tage die Woche eben in der Kanzlei, 2 Tage die Woche sitzt er bei uns in der Bib oder zu Hause und schreibt an der DIS. Und ich glaube, er kommt in diesen Rhythmus, ist ja ganz gut reingekommen und da geht auch was voran. Aber natürlich ist man da zum einen ein bisschen davon abhängig, dass der Arbeitgeber das auch mitmacht. Das ist vielleicht in kleineren Kanzleien, wo dann relativ schnell auch Verantwortung auf den eigenen Schultern lastet, die über die Einzelfälle hin zum, wir tragen sozusagen die Last der Kanzlei vielleicht hinaus. Dann ist es schwieriger, da jemanden entbehrlich vielleicht zu machen. Das ist jetzt meine persönliche Vorstellung. Ich habe jetzt mit niemandem geredet.
Also es ist tatsächlich so. Ich habe auch den Eindruck, dass es eher bei diesen Boutiquen oder bei den mittelständischen Kanzleien noch eher funktioniert. Also auch bei den Strafrechtlern, die ich kenne, die da irgendwie auch schon zu 10, mit 15 Leuten oder unterwegs sind. Wenn man da zu dritt irgendwie eine Kanzlei am
Laufen macht, wird das schwierig, ne?
Also auf der anderen Seite profitiert natürlich nicht nur die Kanzlei dann davon, dass sie dann irgendwann vielleicht einen Verteidiger oder eine Verteidigerin in ihren Reihen hat, die dann irgendwie einen Doktortitel haben, sondern auch von den Synergien. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel sagt, es kommt mal in einer Revision wirklich auf eine theoretische oder auf eine materiell-rechtliche Frage an und die kann man dann gut, weil man das eben geübt ist, da aufs Blatt Papier bringen. Umgekehrt, und das finde ich auch so schön an den Praktizierenden bei mir, fließt das auch dann in die Doktorarbeit ein, also der praktische Blick, also Stichwort immer so dieses hochgehaltene Theorie der Verzahnung, ne, von der Verzahnung von Theorie und Praxis.
Ja. Und durchaus ist es ja möglich dann, auch das ist mir schon zu Ohren gekommen, dass Leute in der Praxis mit bestimmten Konstellationen zu tun hatten, sei das nun Leute bei der Justiz oder Leute in der Anwaltschaft, und die sagen, diese Konstellation, da ist eine spezielle Rechtsfrage aufgetaucht, dazu gibt es irgendwie noch keine spezielle Dissertation, ja, dann arbeite ich mich mal da rein, und warum soll da nicht was Gutes draus entspringen?
Ja. Damit haben wir sozusagen schon den Punkt, so ein bisschen zumindest Promotion neben dem Beruf.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück. Mhm. Wenn wir sagen, die Voraussetzungen für eine Promotion liegen eben nach den Promotionsordnungen vor. Wir hatten gesagt, da muss man dann in den entsprechenden Vorschriften der Promotionsordnungen reingucken. Dann stellt sich tatsächlich erst einmal die Frage, über was und bei wem. Mhm. Das bei wem, vielleicht vorweggezogen, Das ist bei denjenigen meist kein Problem, die ohnehin dann schon als Wiss mit WissHK, ja. StutHK an einem Lehrstuhl beschäftigt sind.
Oder die vielleicht schon ein festes Thema im Kopf haben und wissen, da gibt es eine ausgewählte Expertin.
Eine Koryphäe, die, zum Beispiel im BTM-Recht. Ja.
Wen gibt's da?
Oder ein, ja, Hate Speech.
Ja.
Nein, aber da, gut. Da heißt,
ne, aber dass man dann sagt, man geht dann direkt, genau, darauf zu.
Ne? Also ich habe auch tatsächlich schon von vielen Externen im Bereich des Substanzmittelmissbrauchs und so weiter schon Anfragen bekommen, auch,
wobei,
zum Thema Hate Speech.
Also, ohne dich zu, ja, sehr bauchpinseln zu wollen,
ja,
vielleicht finden die aber dann die Themen auch interessant, weil du derjenige bist, der sie dann betreuen würde.
Dankeschön,
das
aber
kann
das
natürlich
geht
auch
ja
sein.
Nicht nur auf, in Bezug auf mich, sondern auf viele andere eben Wissenschaftlerinnen,
ja,
und Wissenschaftler, die dann ein bestimmtes Thema vielleicht herausgegriffen haben und dann hatten sie vielleicht auch nicht die Zeit, das vertieft, das wurde dann mal,
ja,
vielleicht in einem NSDZ-Aufsatz aufgegriffen und das bleibt dann einem im Kopf,
ja,
und man denkt sich, da muss man vielleicht nochmal tiefer rein. Ja, so kann das entstehen,
ja,
natürlich, vollkommen korrekt. Wie ist es bei dir passiert? Du hattest Internet of Things.
Genau, es war relativ schnell klar, dass es ein Thema mit Cybercrime-Bezug ist, weil ich eben mit dem Graduiertenkolleg Cyberkriminalität und forensische Informatik war und habe dann mich erst so ein bisschen mit den Eingriffsbefugnissen in der StPO im Lichte von Cyberkriminalität beschäftigt und bin darauf gekommen, dass es dann sehr spannendes Verhältnis gerade bei vernetzten Geräten, Smart Devices, Internet of Things gibt und habe mich dann darauf so ein bisschen konzentriert und hab dann natürlich aber auch erstmal gucken müssen, gibt das ein Thema her, gibt das irgendwie eine rechtstatsächliche Klammer, unter die man das dann fassen kann, und dann muss man sich da einfach ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen gucken, wie man das aufbauen kann, und so hat sich das dann entwickelt.
Das finde ich tatsächlich immer am schönsten, wenn wir ein bestimmtes Phänomen haben und um das Phänomen drumherum schreiben, weil das Phänomen dann sozusagen, wie du es gerade auch bildhaft zum Ausdruck gebracht hast, die Klammer ist. Und da kann jetzt so viel reinfließen. Man kann es rein philosophisch, gesellschaftstheoretisch beackern, man kann es materiell strafrechtlich beackern, man kann in die StPO hinein, man kann andere Bezugspunkte des Strafrechts, Jugendstrafrecht, Sanktionenrecht, und man kann von allen Seiten aus erstmal an das Phänomen heran und dann sich überlegen, was sind die interessantesten Punkte, und die,
genau,
kann man sich herausgreifen. Und das Interessante ist dann, und das finde ich, macht dann meistens vielleicht die besonders starken Arbeiten aus, dass man wiederum etwas herausdestilliert, was so als allgemeines Prinzip,
ja,
für all diese Bereiche,
ja,
gilt. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, und dieser Weg, sage ich mal, das ist so ein Weg, den ich immer so auch vorschlage für die vielversprechenden, sagen wir, Promovierenden, dass ich sage, gibt es ein bestimmtes Phänomen. Also wir hatten zuletzt etwa hier Naturkatastrophen und Strafrecht, oder, ja, mit dem Umweltbezug,
ja,
und so weiter. Das kann man überall machen, können wir überhaupt gleich über die Arten von Themen sprechen. Deswegen bin ich da auch schon sehr auf die Lektüre gespannt.
Ich meine, es ist natürlich so, wenn man jetzt sagt, das ist eher aufwendig und man muss sich Konstellationen überlegen und man muss auch verschiedene Bereiche abdecken. Also bei mir findet sich Prozessrechtliches, es finden sich Prozessgrundrechten etwas.
Das machen wir eine extra Folge sowieso.
Gerne, ja.
Ja.
Aber eben auch das materielle Recht. Und wenn man jetzt aber natürlich sagt, ja, je nachdem, welche Erwägungen man auch zieht, wie viel Zeit man sich vielleicht auch gibt,
genau,
zu sagen, ich möchte eigentlich in maximal 1,5 bis 2 Jahren das Ding durchhaben, um ins Ref zu gehen, und dann, ne, dann bietet es sich vielleicht auch eher an, also da kann man so ein Thema vielleicht auch schaffen, warum nicht, ne, wenn man sehr, sehr fleißig ist, aber es bietet sich vielleicht an, dann auf ein Thema zu gehen, wo man sagt, ey, da gibt's eine neue Strafnorm, die gucke ich mir jetzt mal an, oder ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal einer Norm, da ist irgendwie
oder
was
mehrere Normen.
Oder mehrere Normen, ne? Das gucke ich mir jetzt mal an.
Das In-Verkehr-Bringen als Tathandlung.
Zum Beispiel, das kann man natürlich auch groß machen, aber das ist vielleicht was ich dann für etwas Kompakteres,
ja,
eher eignen könnte.
Gewerbsmäßigkeit,
ja,
Berufsmäßigkeit.
Ja.
Das finde ich tatsächlich spannend. Das sind auch die Dinge, die ich dann mit den Promovierenden bespreche. Wir haben es gerade gesagt, als Typ jetzt vielleicht, um das nochmal zu konsolidieren für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir können natürlich sagen, wir analysieren eine neue Strafnorm oder auch eine alte Strafnorm, die vielleicht auch in die Jahre gekommen ist. Wir können uns ein Phänomen in seiner Gesamtheit erstmal anschauen und in seinen auch oder mit seinen interdisziplinären Bezügen oder einen ganz bestimmten Bereich. Während wir eben sagen, so ganz, ganz grundlegende Abhandlungen, ja, also Sinn und Zweck, das gibt's auch, dass man das sozusagen sich schon in der Dissertation vornimmt. Ich persönlich, wenn ich zumindest akademisch denke, würde mir das dann auch für die Habilitation reservieren. Manche übertreiben es dann natürlich, indem sie dann ihre Habilitationsschriften als Vorstudien zu irgendetwas oder als Prolegomena zu irgendetwas bezeichnen und dann irgendwie 7 Bände ja, zu irgendeiner Arbeit herausbringen. Ganz konkrete Rechtsfragen, du hast es auch gerade schon angedeutet, dass man eben sagt, man nimmt ein Urteil, das irgendwie paradigmatisch war und dann vieles im Anschluss vielleicht verändert hat. Ja. Das sind so die Möglichkeiten. Man muss eben berechnend gegebenenfalls vorgehen. Wir hatten es gerade, ne? Wenn wir neben dem Beruf dann promovieren, dann bietet es sich vielleicht auch an, jetzt nicht die konkrete Akte vielleicht gerade.
Und eine Sache ist, glaube ich, auch wichtig. Man wird sich, egal wie lange man dann doch daran arbeitet, über einen längeren Zeitraum intensiv mit einem Thema beschäftigen. Und da sollte man nicht in den Hintergrund treten lassen, dass einen, um das gut zu machen und um das nötige Sitzfleisch, 5 € ins Phrasenschwein, aufzubringen, dass es dann wirklich hilfreich ist, wenn man das, was man da tut, auch selbst spannend findet. Mhm. Also das hat schon Vorteile, wenn man sagt, womit ich mich jetzt hier 2 Jahre intensiv beschäftige, das interessiert mich auch. Weil ansonsten macht das nicht so viel Sinn, würde ich sagen.
Es kommen dann sozusagen noch weitere Fragen, die betreffen aber vor allem eben diesen akademischen Weg, nämlich wie umfangreich sollte dann eben eine Arbeit schon sein, welche Dinge müssten auf jeden Fall vielleicht auch vorab mit dem jeweiligen Betreuer geklärt werden, von den Abläufen her. Ich hatte eine Sache noch im Kopf, aber da sind wir auch, weil wir auch denselben Betreuer haben, so ein bisschen bläst und ich versuche das ja auch jetzt bei meinen Betreuungen zu beherzigen. So eine Betreuung gestaltet sich eben von Professorin, von Professor zu Professor unterschiedlich. Ja. Und da muss man auch, dessen muss man sich einfach bewusst sein, wie will ich betreut werden? Und ich würde meinen, dass man das auch von Anfang an kommunizieren kann und darf. Und je nachdem, wie dann der jeweilige Betreuer auch reagiert, sollte man seine Schlüsse daraus ziehen. Ja. Wir haben eine sehr, sehr umfassende Betreuung genossen. Und ich will mir jetzt wirklich rausnehmen, weil wir das auch im Nachhinein später so oft so kommuniziert haben, dass dann der Betreuer auch davon profitiert hat. Im Sinne von, zum einen, weil er dann stets sozusagen immer aktualisiert, also ein Update bekam. Also wenn man dann immer alle 3 Monate mal so ein Teil eingereicht hat, mit ihm sich über die ganz konkreten Rechtsfragen des konkreten Abschnitts auseinandergezogen. Es war nie die Gefahr einer bösen Überraschung am Ende. So sehe ich das hier überhaupt nicht. Ja. Oder das ist ja komplett abwegig. Was haben Sie denn die letzten 2 Jahre getan? Okay. Und man hört solche Horror-Stories, leider, dass es dann am Ende plötzlich heißt, also so können Sie das Ding nicht abgeben. Ja, aber wo waren die letzten 2 Jahre? Ja. Und warum hat man nie miteinander geredet? Ja. Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Und das ist nicht als Kritik sozusagen ausschließlich gegenüber dem Betreuer und umgekehrt aber auch nicht irgendwie als Vorwurf gegenüber denjenigen, die promovieren, gemeint. Man sollte aber wirklich früh sich darüber im Klaren sein und das auch besprechen.
Also ich war immer sehr froh, auch einfach mal, wenn uns einfach mein Doktorvater und ich uns einfach mal einen Kaffee geholt haben, uns draußen hingesetzt und ich habe gesagt, also ich habe jetzt 2 Fragen, die brennen mir auf den Nägeln, da bin ich vielleicht zu der oder der Idee gekommen und können wir da einfach mal drüber sprechen. Und ich finde, das gehört zu einer Betreuung auch dazu. Für mich war das so, in meinem Umfeld gab es auch Doktorarbeiten, die von A bis Z zu Ende geschrieben worden sind und dann mit der Einreichung hat der Doktorvater oder die Doktormutter zum ersten Mal davon überhaupt was gelesen. Das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen und da wäre ich immer zu risikoavers. Also und damit ist gar nicht gemeint, man muss immer das vertreten, was der Betreuer für richtig hält.
Es entspricht aber auch null. Es entspricht wirklich nicht meinem Wissenschaftsverständnis. Wenn ich mich einfach 2 Jahre irgendwo einsperre, ich würde auch sagen, selbst wenn der, aber es ist doch wirklich so, und ich schreibe 300 Seiten runter und ich habe nicht ein einziges Mal mich mit irgendjemandem über meine Thesen unterhalten. Natürlich hat man eine gewisse Paranoia und hat dann immer Angst, oh Gott, da könnte dann jemand diese These irgendwie kopieren und dann schon in einem Aufsatz verbraten. Ja, aber man kann doch mit den Leuten, denen man vertraut. Das muss eben nicht nur der Betreuer sein. Ich habe mich sehr oft mit meiner Schwester unterhalten über meine Thesen in der Diss. Ich habe mich sehr oft auch mit den akademischen, also mit dem akademischen Umfeld an unserem Lehrstuhl unterhalten. Das war manchmal auch ernüchternd. Manchmal kommt dann ja auch, wenn die das ernst nehmen, harte Kritik. Aber dann geht man in sich, schaut sich das nochmal an. Ja. ne, baut auch wieder Selbstbewusstsein auf. Ich habe schon Stories gehört, da gehen oder da sind Leute zu anderen Mitarbeitern, die als sehr streng galten, dann sind sie wieder heulend rausgelaufen, weil dann die Doktorarbeit, da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen die jeweilige, ich will mal sagen, die Empathie dann auch mitbringen oder auch so, ne, die Samthandschuhe und so weiter. Aber man muss miteinander reden. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger
Prozess. Und Wissenschaft ist auch Austausch. Es geht 100%. Um Gedankenanstöße und das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Genau. Ja, gut. Also das, es gäbe noch wirklich so, so viel zu sagen.
Und ich erzähle jetzt mal ein kleines Internum. Bevor wir losgelegt haben, hast du ja noch gesagt, naja, viel länger als eine halbe Stunde wird es heute nicht. Und ich habe nur skeptisch geguckt und gegrinst und naja, jetzt sind wir bei einer Dreiviertelstunde. Aber ich glaube, dass das vielleicht wirklich hilfreich sein kann, wenn man mit dem Gedanken spielt. Oder vielleicht bringen wir ja jetzt jemanden auf die Idee, der oder die da vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat.
Genau. Und ich glaube, es ist auch mal wichtig, so einfach über diese Dinge zu sprechen, und ich bin froh, wenn man irgendwas vielleicht jetzt aus dem Gespräch dann noch eben mitnehmen kann. Ich wurde eben schon mehrmals angefragt, ob man da mal eine kurze, so einen Einblick geben könnte. Man kommt nicht drum herum, um das, was wir am Anfang gesagt haben, man muss auch selber nochmal schauen, taugt einem das, kann man sich generell das vorstellen, gibt es eben ganz konkrete Themen, die man beackern will, und darf man es vor allem? Ne?
Und es ist auch eine Typfrage. Genau. Also ich würde sagen, wenn man sich bei der Seminararbeit, die man fürs erste Examen geschrieben hat oder nur schreiben gequält muss, hat, wenn man sich da schon nur gequält hat und weiß, das lag jetzt nicht nur am Thema, sondern generell fand ich es ganz, ganz schlimm.
Was hast du für ein Thema gehabt?
Sicherungsverwahrung.
Findest du das cool?
Ich fand's sehr cool.
Ich nicht.
Die große Schwierigkeit bei dem Thema war, dass es einfach so, so viel Literatur dazu gibt. Also man muss irgendwann sagen, hier ist jetzt Schluss, weil man ersäuft sonst da drin. Ich fand es wahnsinnig spannend, und das hat mich auch bestätigt in dem, okay, ich kann mir vorstellen, dass es
so ein Catch-Straub
kann. Richtig, okay, genau, ja. Und das war ganz toll. Und wenn man jetzt aber sagt, so, ich habe mich nur gequält und themenunabhängig fand ich das eigentlich ganz, ganz schlimm, dann ist vielleicht eine Promotion nicht das Richtige.
Also ich hatte auch ganz, ganz spezielles Thema mit hier. Hilfsbeweisanträge und affirmative Beweisanträge und ihre Bedeutung für die Revision.
Das klingt aber nach unserem Doktorvater.
Ja, genau. Und obwohl es eben so ein Thema war, habe ich mich da irgendwie durchgekämpft und am Ende hat es Spaß gemacht. Und das sind so, sag ich mal, Indizien, selbst wenn einem das Thema mal erstmal nicht liegt, sozusagen die Bereitschaft, sich dann gegebenenfalls reinzufuchsen, das kann auch schon gutes sein.
Und ich habe das schon ganz oft auch in Proseminaren und so erlebt, dass dann Teilnehmende am Anfang so ein bisschen geächtzt haben und vielleicht auch mal kamen und gesagt haben, ich finde mich mit dem Thema nicht zurecht. Und dann gibt man vielleicht so ein bisschen Hilfestellung, gerade wenn es darum geht, das wissenschaftliche Schreiben zu erlernen in den Proseminaren, wie man vielleicht dran geht. Und nach einer Woche trifft man die irgendwie im Foyer und dann sagen die, also ich finde das jetzt doch richtig spannend. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen und das ist echt spannend. Mir macht das jetzt richtig Spaß, weil ich würde die These auch aufstellen, wenn man die Juristerei an sich mag, dann gibt es ganz wenige Themen, die man, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, nicht spannend findet. Also wo man gar nichts finden kann, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht auch rein aus methodischer Sicht irgendwie interessant. Ja. Ne? Also da wird es wenig geben, was man ganz, ganz, ganz schlimm findet, glaube ich. Aber für eine Diss ist es natürlich besser, man findet es einigermaßen spannend, was man da tut.
Also eine Sache haben wir noch gar nicht, aber das lässt sich auch jetzt bis dato schwer sozusagen aufgreifen. Das ist diese Geschichte nochmal mit ChatGPT. Wir haben ja jetzt schon eine ChatGPT-Folge gemacht. Ob man und wie sehr man damit sozusagen arbeiten sollte, auch im Rahmen einer Dissertation. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass es gerade in den Abschnitten, die einem beim Schreiben schwerfallen, Übergänge, dann vielleicht mal so eine Einleitung, da kann ich mir vorstellen, das, was eben oberflächlich ist an der Arbeit, ne, dass da mal so eine Sache als Formulierungsunterstützung hilfreich sein kann. Auf der anderen Seite würde ich die vorsichtige Angst formulieren, dass man selber damit selber eben faulenzt und das eben nicht ausreichend übt. Ne, wir müssen ja trotzdem auch uns immer vergegenwärtigen, wenn wir so Doktorarbeit schreiben, es bleibt ja nicht beim Schreiben. Man lernt eben auch, sich gegebenenfalls mehr oder weniger souverän auszudrücken. Ja, und das hilft ja auch im Allgemeinen.
Und Ja, im juristischen Alltag ja. und im generellen Alltag sieht,
auch.
Ja. Wir nicht. Und ich muss sagen, wenn ich mir dafür jetzt Hilfestellung geholt hätte, dann wäre die Hälfte des Spaßes weg gewesen, weil ein großer Teil bei mir hat auch ausgemacht, dass ich gerne schreibe und gerne formuliere. Und dann liest man irgendwo, es ist tatsächlich auch so, ich lese ja sehr viel und dann lese ich irgendwo irgendeine spezielle Wendung und denke, toll, die ersetzt vielleicht die Standardwendung für dies 100%. Und das. Und das will ich jetzt mal, das baue ich mal ein, das macht die Sprache lebhafter und das
und man findet nicht seinen eigenen Stil, weil das übernimmt genau. ja dann der PC und dann gibt es gar keinen eigenen Stil. Deswegen finde ich das sehr schön. Ich meine, ChatGPT würde nie auf die Idee kommen, irgendwo eine Deutschrap-Referenz
wahrscheinlich seine Aufsätze zu platzieren.
Ja, im Straßengesetz gibt es kein Paragraph über Rückgaberecht, Flo.
Gut zu wissen.
Was muss man sagen? Gut, aber es reicht jetzt langsam, ne?
Genau. Also
sind wir echt über der Zeit.
Aber wie immer gerne Feedback, Hinweise, Anregungen
an. Und hier wirklich, also das wäre ja, wirklich immer schön nochmal, wie ihr das seht im Einzelfall, was ihr da so durchgemacht habt. Wir können auch gegebenenfalls solche Statements dann nochmal teilen, einfach
ja, auf genau.
unserem Feed,
schreibt nicht Feed, sondern in der Story. Instagram, in der genau. Story oder auch vielleicht genau. sprechen wir da irgendwann nochmal drüber. Also gerne eure Erfahrungen, Hinweise, Feedback an japodcast@fahlen.de oder in unsere DMs auf Instagram @räuberischer_espresso.
Genau, so viel Promo reicht aber jetzt erstmal.
Genau, das waren jetzt, Halleluja, ja. 50 Minuten. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.